Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht's in den fernen Osten und zwar nach China und dafür habe ich einen Experten dabei und zwar den Erik Newe. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich muss gleich sagen, ja, ich bin im Osten, allerdings momentan tatsächlich in Deutschland im fernen Osten. Es geht nächste Woche dann erst nach Asien zurück.
Sehr gut. Ja, vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du und was ist auch so deine Verbindung in den wahren Osten?
Ja, sehr gerne. Also ja, Erik Newe, ich habe in Deutschland studiert und bin darüber auch über ein Beschäftigungsverhältnis bei der BASF damals noch also ein bisschen nach Asien gekommen, habe dort eigentlich ein Praktikum gemacht, parallel zu meinem Studium. Und habe dann so ein bisschen, ja, das erste Mal Luft geschnuppert in Singapur, was ja chinesisch geprägt ist, aber natürlich jetzt nicht wirklich China und viele sagen ja, das ist noch nicht mal Asien. Aber dadurch bin ich so ein bisschen kulturell reingekommen und habe dann auch mich selbst mehr an Asien ausgerichtet, sowohl investitionsseitig, also selbst investiert, aber auch immer mehr Interesse und sozusagen dieses kulturelle und wirtschaftliche verbunden. Und habe das dann irgendwann so weit ausgeweitet, dass ich auch gesagt habe, okay, ich verlasse das Angestelltenverhältnis und habe dann angefangen, ja, das Ganze ein bisschen noch professioneller zu betreiben, also sowohl die Analysen als auch letztendlich die Content-Generierung. Und heute kann man sagen, lebe ich 10 von 12 Monaten im Jahr in Asien und die meiste Zeit davon letztes Jahr in China. Dieses Jahr ist ein bisschen gemischter, das hängt ein bisschen von meinen Schwerpunkten sozusagen ab.
Sehr cool. Ja, vielleicht wenn wir ganz am Anfang anfangen, jetzt haben wir schon so ein bisschen die China-Verbindung erfahren, aber wie bist du eigentlich zum Thema Finanzen und Investieren gekommen?
Also einmal, über das Studium, da war schon ein Schwerpunkt, also es war ein MBA, aber ein Schwerpunkt auf Finanzen und dann mein Job bei der BASF war letztendlich Controlling Investment-Bereich, also Investment stark war dort vor allem, dass ich im Immobilienbereich von der Pensionskasse gearbeitet habe, also gar kein Chemiegeschäft. Dort habe ich auch meine Bachelor-Thesis damals geschrieben und dadurch bin ich natürlich in diese ganzen auch Kalkulationsmodelle reingekommen und das hat sich auch sehr gut, muss ich sagen, im Studium ergänzt. Dann später habe ich in vielem Controlling gearbeitet, also dort ging es dann eher wieder um Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Prinzip unternehmerischer Basis und das habe ich dann irgendwann natürlich immer mehr verknüpft mit der Aktienwelt, wenn man so möchte.
Sehr cool. Ja, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was ist denn eigentlich so deine Strategie? Ist die sehr China-lastig? Bist du quasi 100% auf China oder wo, in welchen Bereichen bist du so unterwegs?
Nee, also ganz so ein Purist bin ich nicht. Ich habe, sage ich auch ziemlich offen, circa ein Drittel in China. Ich habe ungefähr ein Drittel in den USA investiert. Also das sind die Länder, wo ich auch ganz offen sage, da bin ich extrem bullish, weil sie eben einfach die ganzen Megatrends prägen. Aber ich sage auch immer, ich wäre ein Idiot, wenn ich jetzt sage, ich gehe all in China. Es hängt auch ein bisschen natürlich von der Phase ab, aber generell ist das so mein, im Prinzip die Allokation. Und der Rest kann man sich dann denken, ist auch größtenteils eher mittlerweile Asien, ein bisschen Europa natürlich noch dabei. Und China letztendlich gemischt, wobei ich dort eher auch natürlich auf solide Werte setze und sage, man sollte da natürlich immer gucken, dass die Nebenwerte das Ganze ergänzen sinnvoll. Das ist dann wirklich auch die Welt, die besonders interessant ist. Natürlich muss man aber eben da genau aufpassen, weil vieles sehr lukrativ und spannend wirkt. Aber gerade wenn wir jetzt so Phasen hatten wie in den letzten Jahren mit Risk-Off, dann geht das natürlich auch mal richtig runter und das ist nicht für jeden gemacht. Ich habe manchmal Leute, die schreiben mir unter die Videos, ey Erik, ich bin 60-70% China, warum du so wenig? Aber ja, ich ordne das halt sehr rational ein, sagen, man muss schon auch das Risiko bedenken, auch wenn man überzeugt ist von einem Land.
Ja, nichtsdestotrotz macht es ja auch einen relevanten Teil der Wirtschaft aus. Also es lohnt sich ja schon, da auf jeden Fall was hinzuallokieren, trotz allen Risiken, sag ich mal. Wie schätzt du, sag ich mal, denn diese Makrolage ein? Ich meine, China ist immer mal beliebter, mal weniger beliebter. Es kommt jetzt aus einer Phase raus, wo es jetzt sehr unbeliebt ist, eigentlich immer noch vergleichsweise unbeliebt ist. Ich sag mal, es gibt diesen Looming-Konflikt mit Taiwan, aber auch die ganzen Streitereien mit den Amerikanern. Wie blickst du so ein bisschen auf das Makro?
Also ich gebe dir erstmal recht, das Sentiment ist eigentlich nach wie vor relativ schlecht. Und das ist insofern interessant, als dass der Markt ja schon lange wieder richtig angezogen hat. Ja, also vor allem eigentlich auch geprägt von Investitionen aus China selbst. Man kann es ja ganz gut messen in Hongkong zum Beispiel, dass dort eben die Geldströme im ersten Halbjahr, das ging jetzt auch so weiter, vor allem über das Stock Connect aus Mainland China kam. Und internationale Investoren halten sich noch zurück. Aber wir sind, also da bin ich recht überzeugt, mittlerweile wieder in dem Bullenmarkt. Das muss jetzt aber kein extremer Trend werden oder dass der jetzt sozusagen für Verdopplung jedes Jahr sorgt. Aber ich denke, wir sind mittlerweile in einer stabileren Phase. Rein wirtschaftlich muss man sagen, ist China solide aufgestellt. Es sieht gut aus. Das ist auch mein Eindruck, wenn ich jetzt dort bin. Aber das heißt nicht, dass alles super läuft. Also die ganz klar sozusagen ja größte Herausforderung sehe ich bei diesen deflationären Tendenzen, dass eben zum einen der Wettbewerb unglaublich hoch ist und Preisdruck da ist. China ist unfassbar günstig. Also wenn ich jetzt in China war, es gibt kein besseres Land für mich als Konsument. Also auch da muss man sagen, ist heute die Qualität extrem gut. Ob das jetzt Taxifahren ist, ob das ein Restaurantbesuch ist, ob es Produkte sind. Und als Konsument bist du super aufgehoben. Es ist selbst in Asien mittlerweile eines der günstigsten Länder. Das war ja nicht immer so. Aber investitionsseitig ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen natürlich, dass die Firmen ihre Preise durchkriegen und Gewinne machen. Und das ist das, was auch Investoren nach wie vor zurückhält. Vor allem bei einzelnen Werten haben wir jetzt auch gesehen, bei JD, bei Alibaba. Wenn die im E-Commerce-Bereich so einen Preisdruck haben und sich da bekriegen, dann sind Investoren sofort wieder sehr, sehr ängstlich. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir jetzt gesehen haben, das läuft ganz gut und dann sind die Kurse auch wieder recht schnell da.
Gibt es da irgendwelche Branchen, wo du meinst, da, das ist eher ein schwieriger Bereich, da sollte man einen Bogen drum machen und andere, da sagst du, da kann man gut auf Jagd gehen?
Ja, im Prinzip da, wo wir halt wirklich auch sehen, dass das Wachstum begrenzt ist. Also da muss man immer genau unterscheiden. Ich denke, generell einen Bogen würde ich jetzt gar nicht um Einzelindustrie machen, aber wenn wir zum Beispiel sehen, dass eben, ja, nehmen wir jetzt einfach mal Baidu raus, wenn wir sehen, dass dort das Werbegeschäft zum Beispiel nicht läuft, ja, die Suchmaschine, dann muss ich das einfach auch irgendwo akzeptieren, weil mir das eben nicht nur ein Quartal ist und mehrere. Und es gibt einige Unternehmen, die eben Probleme haben, weil die Werbebudgets nicht mehr sitzen oder weil vielleicht ihre Tools oder Applikationen, so muss man sagen, Produkte nicht mehr so gefragt sind in der neuen Welt, weil die Leute eben auch andere Wege wählen. Und dann gibt's eben wie den E-Commerce-Bereich, den muss man sich genau anschauen. Dort gibt's einige Unternehmen, die schaffen's und einige eben nicht. Das ist dann auch das, was wirklich sozusagen meine Arbeit ausmacht, dass ich eben sage, ich meine, wenn ich in China bin, ich sehe, wie die Leute konsumieren und wir sehen auch die Einzelhandelsumsätze, aber wir müssen immer schauen, wer profitiert und wer fällt dann hinten runter, wer schafft's nicht.
Ja, und da lohnt es sich ja auch im Zweifel zu diversifizieren. Also ich spiele China vor allem über einen ETF, der quasi über alle China-Aktien, Mainland, Offshore etc. investiert. Das ist ja auch so eine Komplexität, die China mit sich bringt. Man kann ja nicht stumpf alle chinesischen Aktien so einfach kaufen. Magst du ein bisschen Einblick in die Aktienklassen geben? Dieses Stocks Connect hast du eben schon angesprochen, aber auch ja, über Hongkong etc. gibt es ja verschiedenste Varianten, das zu spielen.
Genau, also ich sage auch ganz offen, also wer sich jetzt für China-Aktien interessiert generell, aber da sozusagen auch das bisschen scheut, der ist mit dem ETF besser aufgehoben. Ich sage natürlich, ich versuche die Top-Werte rauszupicken und das mache ich eben durch die Analysen, aber für viele ist das nichts und das ist auch völlig legitim, man soll da ruhig schlafen können. Ja, du hast es im Prinzip angesprochen, wir haben die Börse in Hongkong, dort haben wir einen relativ guten Zugriff, weil viele Werte dann auch entweder in Deutschland handelbar sind oder wir können über internationale Broker, das mache ich dann oft eben in Hongkong, handeln. Wir haben, also das sind dann normalerweise die, ich sag's mal relativ einfach, das sind die H-Aktien. Wir können dann viele Werte handeln, chinesische Werte, die in den USA gelistet sind. Da gibt's klassisch vor allem Tech-Werte, weil die in den Anfangsjahren diese Expertise oder auch die Liquidität gesucht haben. Früher waren das Werte wie Alibaba, Baidu, die haben mittlerweile oft Zweitlistings auch in Hongkong, also man kann sich dann raussuchen, wo die handeln und ja, da würde ich auch sagen, ist generell bei den etablierten Werten die Liquidität und die Volumen sind ausreichend. Wo wir nicht groß dran können, die meisten, ist eben das Festland. Da gibt es eine Möglichkeit über den CSI 300, der dann die Top 300 Werte vom Festland abbildet, den ETF. Den habe ich auch und das ist mein einziger China-ETF, weil dort ist eben auch für mich der, ja, Zugang etwas begrenzt. Das geht nur über spezielle Zugänge eher für institutionelle Investoren. Aber ich handle hauptsächlich Einzelwerte in Hongkong oder New York oder manchmal kaufe ich sie auch in Deutschland oder sind auch Altpositionen.
Ja, mein Lieblings-ETF ist da der Invesco MSCI China All Shares, weil der das Stock Connect-Programm halt quasi nutzt. Sprich, damit kann man quasi mit einem einzelnen Index halt wirklich komplett China abbilden, was ich halt sehr, sehr cool finde.
Ja.
Genau. Ja, und du findest China auch cool. Du bist vor Ort da. Wie ist das Leben so, sag ich mal? Du verdienst dein Geld im Ausland, kannst da günstig leben. Vielleicht magst du so ein bisschen Einblick in dein Leben geben, aber auch wie du so das Leben da wahrnimmst oder wie du dich mit deinen Freunden da umgibst. Kannst du Chinesisch sprechen?
Ja, also ich habe in China studiert, sogar zweimal theoretisch, aber immer nur Mandarin. Also meine Wirtschaftsstudien, die habe ich in den USA und Deutschland absolviert, aber in China Mandarin gelernt. Und ist sicherlich auch, wenn man dort länger lebt, ein Stück weit erforderlich, beziehungsweise macht das Leben natürlich wesentlich angenehmer und ist auch eigentlich dann Bestandteil des Verstehens. Also ich kann China nicht verstehen, ich kann dort nicht kommunizieren auf einem gewissen Level, wenn ich eben nicht Chinesisch kann. Musst du erwähnen, also letztes Jahr zum Beispiel war ich fast das ganze Jahr in Guangzhou, das ist ja im Süden von China, im Perlflussdelta, nicht so bekannt die Stadt, aber unglaublich wichtig, eine der entwickelsten Städte neben Shenzhen und Hongkong da unten und eine ganz wichtige Stadt für den Handel, kommen auch einige Firmen her, die man vielleicht kennt, wie Yihang, der Thronhersteller oder so, Xpeng mittlerweile ist bekannt, ja, die sitzen dort. Und das Leben dort ist aufregend, also das muss man wirklich sagen, das ist auch ein Grund, warum ich dort gelebt habe, beziehungsweise es immer wieder besuche, weil dich China jeden Tag überrascht. Die Leute sind sehr angenehm, haben eine unglaubliche Neugierde, die ich kaum in einem anderen asiatischen Land sehe. Ja. Aber klar, es ist auch eine Herausforderung. Ich sehe das positiv, aber es ist schon auch, man wird manchmal ist man auch geschockt. Also als Beispiel negativ würde ich immer nehmen, dass die extrem Smartphone-affin sind und wirklich auf ihre Smartphones stacheln, wie ich es in keinem anderen Land in Asien erlebt habe. Was ich natürlich sozusagen, ja, wenn ich jetzt mal egoistisch bin als Investor, sage, toll, weil sie natürlich alle in einer Form damit konsumieren, aber es ist manchmal ein bisschen erschreckend, wie stark das integriert ist. Und es ist kein Land, was insgesamt diesen E-Commerce, diese ganze Lieferökonomie, was das so auf die Spitze treibt in Asien und weltweit. Also gibt es nichts Vergleichbares.
Okay, ja, spannend. Hängst du dann sehr, sag ich mal, auch mit Expats rum oder vor allem, sag ich mal, mit Locals? Weil das beeinflusst ja dann das eigene Leben auch sehr,
je nachdem. Ja, gut. Also ein bisschen noch zum Leben. Also es hängt ein bisschen von der Phase ab, aber ich nehme mal das letzte Jahr als Beispiel. Ich habe dort auch ein bisschen Mandarin noch nebenbei auch gelernt, habe aber natürlich hauptsächlich dann meine Analysen gemacht, China beobachtet und es war gemischt. Ich habe zum Beispiel als Beispiel, ich war bei einem Fußballverein in Guangzhou. Und dort waren, ich würde mal sagen, 2/3 waren Expats oder also gemischt Leute, die studiert haben, die dort gearbeitet haben und 1/3 waren Chinesen. Und das ist ganz oft, dass man eigentlich in dann Gruppen kommt, die relativ gemischt sind und dann auch sprachlich tatsächlich mischt. Das kommt ein bisschen darauf an, wer da dabei ist und wie gut die Englisch können. Aber ich bin bewusst auch in Städte gegangen, wo ich eben mehr Mandarin sprechen muss. Ich war vor kurzem jetzt, bevor ich hier nach Deutschland kam, in Shanghai und im Max Shanghai ist halt nochmal eine ganz andere Liga, wesentlich internationaler. Wenn du aber in andere Städte gehst, dann bist du eigentlich halt gezwungen, auch positiv gemeint. Und deshalb, ich habe teilweise auch über Wandergruppen, über einfach auch Sprachaustausch, habe schon relativ viel mit Chinesen auch zu tun gehabt und das auch sehr genossen, weil man eben dort dadurch auch sehr, sehr viel lernt. Und wie gesagt, die sind unglaublich neugierig und ist ja auch für mich so ein bisschen, ich bin ja auf der einen Seite privat unterwegs, versuche das zu genießen, aber auch immer so ein Gespür dafür zu bekommen, wie sehen die Chinesen uns und wie geht's ihnen eigentlich, ja. Und dann sagen sie auch ganz offen, also die sind teilweise, ich glaube, wir denken immer, dass die sich gar nicht äußern oder so auch zur Politik, die sind da schon relativ offen, sagen zum Beispiel auch, ja, Immobilien ist natürlich nicht so toll, viele haben investiert, die Preise sind gesunken oder stagnieren und dass es schon bessere Zeiten gab, aber sie sind jetzt auf keinen Fall irgendwie pessimistisch oder eingeschüchtert.
Ja, um nochmal ein bisschen auch dein Business zu verstehen, man hat schon rausgehört, du hast einen YouTube-Kanal, kann ich auch sehr empfehlen, Link und so weiter, also all deinen Medias, sag ich mal, sind in den Shownotes. Womit verdienst du so dein Geld? Und du machst ja nicht nur diesen YouTube-Kanal.
Nee, nicht nur. Ja, im Prinzip machen wir natürlich Analysen. Leute, die ja wirklich tiefer einsteigen wollen, die sich für ja die Firmen interessieren, aber einfach auch für die Stories. Also wir analysieren ja jede Woche dort Aktien. Und die Erwartung ist nicht, dass man jetzt jede Woche die Aktien auch kauft, sondern manchmal interessiert es die Leute, die Hintergrundberichte. Und ich denke, was ich halt vor allem schaffe und mache, ist, dass ich das Ganze immer in den Kontext einbinde und eben China versucht, kulturell zu erklären, was bedeutet das dann genau oder wie entwickelt sich das oder auch einzelne Unternehmen und Marken. Und ich bin eben nicht nur in China unterwegs, sondern ganz interessant ist ja auch, dass mittlerweile chinesische Marken auch in die Welt rauskommen. Beispiel wäre jetzt Popmart mit dem Labubu-Trend, den wir gerade haben, was vor ein paar Jahren fast undenkbar war, dass jetzt so eine chinesische Marke so erfolgreich ist. Und da gibt es einige von und vieles davon kann man schon so ein bisschen antizipieren, bevor es kommt. Oder zum Beispiel, viele Sachen sind in Asien groß. Viele Unternehmen, die kennen wir jetzt gar nicht so, aber die werden in Asien erfolgreich, weil es zum Beispiel schaffen, eben auch über ihre, also wir haben dort spannende Märkte, ja, Indonesien, Thailand, Malaysia. Und die dort eben über ihre auch ja, Preissetzungsmacht, über ihre Marken es schaffen, dort eben sozusagen, also China nennt das ja oft diese dualen Kreisläufe, darüber Marktanteile zu gewinnen. Also da sage ich, das sind immer so die attraktivsten Unternehmen, weil die im Prinzip von verschiedenen Wachstumsregionen profitieren und man gleichzeitig im Prinzip so ein bisschen diversifiziert auf Absatzebene, aber gleichzeitig die chinesische Stärke nutzt bei der Produktion und so weiter. Und das ist was ich halt eben relativ gut antizipieren kann und auch verstehen kann. Deswegen ist es auch für mich super spannend, immer in anderen asiatischen Ländern unterwegs zu sein.
In letzter Zeit waren die Aktienmärkte immer wieder starken Schwankungen unterworfen, was zu einer hohen Ungewissheit über potenzielle Renditen führt. Deshalb braucht jedes kluge Portfolio ein gewisses Maß an Stabilität. Und genau das können festverzinsliche Anlagen bieten. Genau an dieser Stelle kommt unser Partner Ventus Energy ins Spiel. Ventus Energy entwickelt und erwirbt nämlich Projekte im Bereich erneuerbarer Energien wie Blockheizkraftwerke, Solar- und Windparks. Das Besondere dabei ist, dass du diese Projekte über die hauseigene Investmentplattform finanzieren kannst und dafür eine überaus attraktive Verzinsung erhältst. In nur einem Jahr haben Investoren von Ventus Energy bereits über 40 Millionen Euro in Projekte im Bereich erneuerbare Energien investiert, was die Plattform zu einer der schnellsten wachsenden Investmentplattformen Europas macht. Woher kommt diese Dynamik? Weil die Nachfrage nach Strom, insbesondere nach erneuerbaren Energien, weiter steigt. Und das Modell von Ventus Energy ermöglicht es Investoren, attraktive, feste und stabile Renditen zu bieten. Außerdem erhält jeder, der sich heute bei Ventus Energy anmeldet, einen Bonus von 1%. Starte jetzt dein erstes Investment auf investor-stories.de/Ventus Energy oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 313 habe ich zudem mit dem CEO von Ventus Energy, Henrys Janssons, gesprochen. Höre dort auf jeden Fall rein, um mehr über das Unternehmen und die Plattform zu erfahren. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Streust du sehr über die Einzelaktien? Wir haben ja eben schon so ein bisschen groben Überblick bekommen. Ein Drittel China, ein Drittel USA und ein Drittel Rest of the World. Bist du jeweils da sehr konzentriert unterwegs? Also du hast irgendwie pro Kategorie nur 10 Aktien, insgesamt 30 in deinem Portfolio oder hast du eher mehr und tendierst du eher dazu, die so langfristiges Buy and Hold zu machen oder bist du auch mal so kurz- bis mittelfristig unterwegs? Was ist da in dem Bereich so deine Strategie?
Also ich kann sagen, dass ich bei China am meisten streue. Da habe ich so tatsächlich auch rund 30 Aktien, kann man sagen. USA ein bisschen weniger und Asien zum Beispiel decke ich teilweise auch über ETFs ab. Das muss ich bei China nicht machen, weil dort, also abgesehen von dem CSR 300, den ich erwähnt habe, weil dort habe ich eben selbst die Kompetenzen, auch die Zeit sozusagen, das genau zu analysieren und mache dann ja, das klassische Stockpicking. Bei anderen asiatischen Ländern ist es teilweise gar nicht so einfach möglich, dort Einzelwerte zu kaufen. Und da fehlt mir letztendlich auch die Ressourcen. Das ist ja auch ein Grund, warum man ETFs kauft, weil ich sage, ich kann natürlich mich nicht in den indonesischen Markt einarbeiten wie in den chinesischen. Das funktioniert nicht. Und da mache ich dann auch viel über ETFs, ab und zu mal ein einzelnes Unternehmen, wenn eben auch die überhaupt die Möglichkeit besteht. Was war die andere Frage mit
wie langfristig du sozusagen?
Genau. Ja, also im Prinzip die meisten Werte, die ich kaufe, halte ich langfristig, aber ich mache nur teilweise relativ einfach auch mal, dass ich eben Gewinne locker mitnehme. Das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder bekomme bei Werten mit Verkaufen. Kaufen natürlich gebe ich keine offizielle Anlageberatung, aber dass ich sage, man kann wirklich viele Trends eigentlich sehr schön mitspielen. Natürlich in dem Bärenmarkt funktioniert das so nicht, aber gerade aktuell haben wir ja viele Werte, die gut gelaufen sind und ich stelle selten was dann komplett raus, sondern sage, ich nehme ja wirklich mal die Hälfte mit. Ja, also nehmen wir mal die Tencent-Aktie, sehr gut gelaufen, ja, schöner Trend, groß etabliertes Unternehmen, super stark, habe ich auch vor kurzem ein Video dazu gemacht, ist für mich ganz solides Ding, ist schon fast wie ein eigener ETF, also dieses Unternehmen, und da kann man langfristig aus meiner Sicht sehr, sehr gut mitfahren, nimmt ab und zu mal was mit, da gibt's dann noch, das ist dann keine Raketenwissenschaft, das brauchen wir nicht zu verkünsteln, und dann gibt's eben wieder Korrekturen, wo man wieder mal zulangen kann. Das Problem ist, dass oft die Leute diese Korrekturen eben nicht nutzen, weil die kommt ja nicht umsonst. Da wird dann eben wieder gesagt, China geht unter oder Tencent geht unter. Aber wenn man da ein bisschen Zuversicht hat und das Ganze auch versteht, dann kann man eben dort sehr, sehr gut Geld machen. Und ab und zu natürlich kaufe ich auch mal was bisschen Spekulativeres, wo man dann sagt, das ist so eine Story, wo man natürlich auch nicht sagt, okay, das ist jetzt eine sichere Kiste, wo man eben auch ganz klar sagen muss, das ist dann sehr spekulativ. Und davon sollte man sich eben nicht zu viel holen, selbst wenn man der Meinung ist, dass man es versteht.
Ja, was ist deine Meinung oder hast du eine Meinung zu solchen Proxy-Plays, wie jetzt für Tencent zum Beispiel Prosus-Naspers, wo man ja im Endeffekt Tencent mit Rabatt kaufen kann? Ist das eher dir zu viel die Value-Play noch hinten dran gehängt und deswegen befugst du, sag ich mal, den Pure-Play oder ist das prinzipiell eine spannende Sache deiner Ansicht nach?
Also es ist spannend, aber es ist nichts für mich, weil ich das Gefühl habe, es sind halt irgendwelche, ja, es sind keine Value-Fallen, aber es ist irgendwie, es zieht sich halt teilweise ewig und es bringt mir ja nichts. Sage ich auch, es gibt viele chinesische Werte, die sind super günstig, also auch Direktinvestitionen, aber es muss sich halt irgendwann auch mal auflösen und da bin ich dann schon derjenige, der lieber die Direktinvestition tätigt. Klar, bei einzelnen Sachen kann man, sind das sicherlich mal interessante Spekulationen, aber ja, aus meiner Sicht immer so eine sehr zähe Angelegenheit.
Ja. Wie siehst du eigentlich grundsätzlich dieses Demografie-Thema in China? Die Geburtenjahrgänge sind ja, sag ich mal, auch unter anderem auch durch die Ein-Kind-Politik sehr stark auf eine Seite gebiased. Das wird ja, sag ich mal, klar, China wird die nächsten 10, 20 Jahre bestimmt noch gut laufen, aber danach implodiert ja so ein bisschen die Bevölkerungsschicht und, sag ich mal, dadurch, dass man auch so einen großen Buckel an alten Leuten dann zu versorgen hat, wird das sich bestimmt auch stark auswirken.
Absolut, ist eine Herausforderung, weil ich natürlich den Absatzmarkt oder im Prinzip die Konsumenten auch brauche. Ich meine, China ist nicht doof, die sehen das kommen. Ich denke, es gibt viele Sachen, die man da machen kann und es betrifft ja auch nicht nur China. Das heißt jetzt nicht, dass es kein Problem deswegen ist, aber es sind sicherlich Probleme, die für viele Länder zukommen und wo China sich was überlegen muss. Was man ein bisschen oft vergisst, ist natürlich die Sache, dass zum einen, wenn es China schafft, eben wohlhabender zu werden, das nicht unbedingt ein Problem sein muss. Und zum anderen ist immer die Frage, wer ist auch sozusagen noch im erwerbsfähigen Alter? Und da ist ganz interessant, dass China mittlerweile ja mit Abstand den höchsten Anteil von STEM-Absolventen hat, also naturwissenschaftlich geprägt mit 40%. Ich habe das gerade, also witzig, dass du es fragst, weil ich gerade für den Podcast selbst aufbereitet habe, das Thema. Und das ist natürlich auch entscheidend, wer am Ende überhaupt noch arbeitet, wie viel können die versorgen, wie qualifiziert sind die? Und da mache ich mir bei China insgesamt, was das angeht, mit am wenigsten Gedanken. Aber natürlich ist es ein Problem, sollte China, sage ich mal, zu schnell veralten und dann nicht den Wohlstand haben. Also es gibt ja immer diese Sorge, dass man sagt, China wird im Prinzip alt, bevor es reich wird, im Vergleich zum Land wie Japan. Und das ist natürlich tatsächlich eine Gefahr. Und wenn sie das nicht schaffen, sozusagen einen gewissen Wohlstand bis zum Zeitpunkt X aufzubauen, dann wird es sehr schwierig, weil nur im Ausland werden sie natürlich ihre Sachen auch nicht verkaufen können. Ja. Also ist sicherlich eine Herausforderung.
Denkst du auch, dass das System sich irgendwann nochmal wandeln wird oder dass sie eigentlich mehr oder weniger eingefahren sind auf der Schiene, der sie sind, sag ich mal, also dieses staatskontrollierter Kapitalismus mit viel, sag ich mal, Macht auf der Partei, insbesondere
Präsidenten, der ja auch interessant ist, wie lange jetzt der Xi Jinping noch weitermacht. Wie siehst du da so ein bisschen die Struktur? Kann das irgendwann nochmal eine Demokratie oder eine richtige Öffnung zum Kapitalismus hin werden? Oder wollen das die Chinesen auch von den Einwohnern her eigentlich gar nicht?
Also, dass sich das grundlegend ändert, das politische System, glaube ich nicht. Da muss ein bisschen differenzieren. Also, Kapitalismus hat China aus meiner Sicht schon, aber es ist halt eine andere Form von Kapitalismus. Sogar manche sagen sogar, es ist eigentlich der mit der schärfste Kapitalismus, weil es ja wirklich auch ein Raubtierland ein Stück weit ist. Aber das politische System nein. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, wer wird der Nachfolger von Xi Jinping? Ich habe mich auch in China übrigens sehr interessant unterhalten mit jemandem, der sich da auskennt, der da in so einem Think Tank arbeiten, auch viel Marktforschung betreibt, und es gibt eben eine gute Handvoll, die in Frage kommen. Er hat gesagt, es ist fast sicher einer von denen, also selbst ich kannte die bis dahin eigentlich nicht, und es ist sehr sicher, dass es auf jeden Fall wieder irgendein Technokrat wird, also noch mehr als Xi Jinping wahrscheinlich. Das heißt, ich mache mir dort weniger Sorgen um die Gesamtentwicklung wirtschaftlich. Auch Xi Jinping halte ich jetzt, was rein wirtschaftlich angeht, jetzt für keinen wirtschaftsfeindlichen Menschen, aber er hat natürlich die Kontrolle, sagen wir, die Zügel nochmal gestrafft. Ob das wieder ein bisschen locker gelassen wird, muss sagen, das ist absolut offen, aber ich glaube nicht, dass grundsätzlich das System sich ändern wird oder China sich hin zu einer Demokratie entwickeln wird, wie wir es zumindest definieren. Also laut China haben sie ja eine, weil sie sagen, ja, das Volk regiert, aber ich glaube, ja, wir sind uns einig, aus unserer Sicht natürlich nicht, aber das wird China auch so nicht wollen, und ich glaube auch nicht, dass in China funktionieren würde und auch nicht unbedingt notwendig ist für den Erfolg, wenn sie ansonsten eben die richtigen Weichen stellen.
Ja. Gibt es irgendwelche Aspekte, die ich jetzt noch nicht so angesprochen habe, wo du meinst, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, wenn man so im Rahmen an China-Investments denkt?
Naja, also ich denke, man muss sich einfach grundlegend klar machen, dass China halt einfach komplett anders ist und man nicht ständig versuchen muss, China nur mit westlichen sozusagen Denkmustern zu verstehen, und dass man sich einfach, ja, ein klares Bild macht oder versucht und dann einfach die Entscheidung trifft, möchte ich hier dabei sein oder nicht, und wenn ja, wie viel. Und dann natürlich kann ich überlegen, wie ich das angehe. Aber ich sehe, dass viele Leute natürlich interessiert sind, weil sie auch das Wachstum sehen, aber dann sich eigentlich zu stark an Medien orientieren. Und momentan habe ich ja gesagt, das Sentiment wird wieder positiver. Aber das wird so dargestellt, ja, jetzt dreht China wieder auf, aber China war nie wirklich weg. Es ging ihnen auch nicht schlecht. Es wurde viel halt durch Narrative bestimmt. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen positiver und man musste einfach sich grundlegende Meinung bilden. Und wer zum Beispiel auch die Analogien zu Russland oder so weiter oder mit Taiwan, wen das verunsichert und so weiter, ist völlig okay. Aber dann sollte man einfach die Finger davon lassen und nicht ständig sozusagen die Sache wieder hinterfragen, überdenken. Und ich glaube, das ist schon was, das wir auch hier im Westen oft, ich sage nicht immer, ich will nicht derjenige sein, der sagen, alles ist falsch, alles ist faktenwidrig, aber es ist einfach extrem verzerrt und oft sehr negativ dargestellt. Dass man sich da einfach eine Meinung bildet, das Ganze ja versucht, möglichst objektiv zu betrachten, und dann sagt, möchte ich hier dabei sein oder nicht. Beides ist völlig okay. Ich bin niemand, der Leute davon überzeugt, sondern eher die Einblicke geben will.
Ja, dann würde mich natürlich noch ein bisschen weiteren Einblick in dein Depot interessieren. Wo siehst du aktuell so die spannendsten Chancen, so auf Einzeltitelebene-Basis? Oder gibt's da irgendwo, wo du sagst, okay, das ist gerade so günstig, aber es läuft eigentlich fundamental so gut? Da sollte man auf jeden Fall sich das mal anschauen.
Ja, also ich glaube, dass wir bei vielen etablierteren Werten eigentlich eine recht gute Einstiegschance immer noch haben, weil der Markt dieses Jahr, ich weiß gar nicht, heute war es ja wieder relativ grün, wir sind jetzt irgendwie 20-30% im Plus am Markt, einzelne Werte stärker. Also ich sage immer, man sollte schon mit den großen Werten anfangen, wie Tencent. Ich denke, Alibaba ist nach wie vor spannend, weil Alibaba zum Beispiel auch eben E-Commerce und KI abdeckt. Das war ja auch dieses Jahr so ein Ding, dass plötzlich mit DeepSeek, obwohl die ja gar nicht handelbar sind, also kann ja nicht DeepSeek an der Börse handeln oder den Mutterkonzern, dass wir gesehen haben, die Chinesen können auch KI. Wer hätte denn das gedacht? Ja, dass wir eben Unternehmen haben, die von verschiedenen Sachen, Trends profitieren. Also Tencent, sage ich mal, zum Beispiel Gaming und KI, Alibaba E-Commerce und KI. Da muss man aber nochmal schauen, wäre es eben schon besser gelaufen, dass Tencent jetzt nochmal 30% draufpackt, glaube ich nicht. Aber zum Beispiel bei Alibaba haben wir eine Korrektur jetzt so ein bisschen, es könnte spannend werden. Und ja, wenn du mal jetzt noch so vielleicht einen kleinen Geheimtipp willst, bei sowas wie Mate One könnte man natürlich mal antizyklisch einsteigen. Das ist sozusagen auch ein E-Commerce-Spieler, die im Liefergeschäft ganz groß sind, wo ich gesagt habe, da waren Investoren verschreckt, ja, weil die eben in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld sind. Aber das Unternehmen ist extrem wachstumsstark, sehr innovativ und für mich sehr, sehr spannend. Und die Aktie ist tatsächlich dieses Jahr sogar im Minus. Das hätte ich auch so bei dem Markt nicht für möglich gehalten. Ganz wichtig, das ist keine Kaufempfehlung oder Investmentberatung, aber wer jetzt sagt, Herr Erik, Tencent schon so hoch, alles, das wäre eine Aktie, wo ich sagen würde, da könnte es halt nochmal richtig nach oben gehen. Und da gibt es einige Werte, die eben noch ein bisschen am Boden sind.
Sehr cool. Ja, da sollte man auf jeden Fall sich das mal näher reingucken und dann sich natürlich seine eigenen Gedanken machen. Man macht ja jedoch auch mal Fehler beim Investieren und das ist eine beliebte Standardfrage in meinem Podcast. Was war der größte Fehler, den du bislang so beim Investieren gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
Also jetzt auch speziell auf China bezogen war es sicherlich, dass ich unterschätzt habe, wie die Anleger auf China reagieren. Also diese ganzen Sachen auch rund um die Regulierungen, um die Lockdowns. Ich habe das natürlich ein bisschen anders bewertet, aber und ich glaube auch China selbst, also die Politiker hätten nicht gedacht, dass sie die Kapitalmärkte so verschrecken. Sie wollten ja letztendlich, oder sagen wir mal so, China ist ein Land, die lassen vieles erstmal laufen. Ja, damals das Internet, dann jetzt in der jetzigen Phase, oder letzten Jahre waren es eben E-Commerce, Gaming und so weiter und zieht dann relativ stark mal an und sagt, so machen wir es und so nicht. Und das ist also für uns natürlich sozusagen das Gegenteil von freier Marktwirtschaft. Und ich habe das zwar positiver gesehen, aber das bringt mir nichts, wenn es viele eben ganz anders bewerten. Und das war natürlich dann schon eine harte Phase, weil da natürlich ich auch die Aufgabe habe, das zu erklären. Und fundamental und Sentiment so weit auseinanderging, dass ja das sicherlich auch eine sozusagen der Stunde war im Sinne von, man muss schon auch beachten, wie die Politik gerade reagiert und wo man auch sagen muss, das kann man nicht so ignorieren und wo man auch ja als Investor einfach aufpassen muss. Ich glaube, auch China hat seine Schlüsse draus gezogen, dass sie jetzt vorsichtiger sind bei solchen Regulierungen, weil eins ist klar, China will den Kapitalmarkt. Das ist ja auch so ein Vorwurf und China ist zum einen aufs Kapital angewiesen und zum anderen wollen sie ja starke Finanzplätze wie Hongkong, ja. Und ich glaube nicht, dass sich so ein Ding nochmal so schnell gönnt, dass sie da so viele Sachen auf einmal einkippen. Von dem abgesagten End Financial IPO bei Alibaba, Regulierungen, Lockdowns, alles zusammen. Ja, im Nachhinein war es eigentlich dann keine Überraschung mehr, dass es so weit runterging.
Ne, sehr gut. Drehen wir es nochmal ins Positive. Was würdest du bislang als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Gut. Rein rechnerisch wäre es wahrscheinlich BYD und ich sag mal, der größte Erfolg war wahrscheinlich Xiaomi, letztendlich, wenn ich so an der Story, aufhänge, weil als ich Xiaomi investiert habe oder in Xiaomi investiert habe, kannte es fast noch keiner. Ich habe damals auch das Handy gekauft und dann kam das IPO und das war so ein Beispiel, wo ich sage, da hat es halt eben Sinn gemacht, als ich in China war. BYD ist ja eigentlich schon, da war er schon damals recht bekannt durch Buffett. Ich glaube, das ist rechnerisch mein bestes Investment in China. Aber das ist auch jetzt noch so die Aufgabe, die ich natürlich auch habe. Mittlerweile, ja, wird vieles natürlich vorab oft auch breitgetreten, gehypt. Manche Sachen kommen dann durch, manche nicht. Aber ich kann natürlich viele Sachen so ein bisschen früher erkennen. Und das ist natürlich auch die Aufgabe. Aber natürlich sind das auch oft spekulative Sachen. Jetzt Xiaomi wirkt nicht mehr so spekulativ. Aber wer hätte denn damals in so eine Aktie investiert? Die gab es damals in Deutschland noch nicht mehr zum Handel. Es war noch in Hongkong. Im Nachhinein ist es gelohnt, aber natürlich kann man davon auch nicht zu viele sich holen von diesen Stories.
Sehr gut. Wer die Chance erhöhen möchte, mal so eine Story zu erwischen, der kann ja bei dir vorbeischauen. Wie gesagt, Links sind dabei. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch mehr oder weniger schon am Ende angekommen. Vielen Dank dir, dass du uns einen kleinen Einblick nach China gegeben hast und auch in deine persönliche Geschichte. Hat mir großen Spaß gemacht. Und genau, das letzte Wort des Podcasts würde ich dir überlassen.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Und wie gesagt, an die Zuschauer, macht euch einfach grundlegende Gedanken und beschäftigt euch gerne mit dem Thema. Aber ihr müsst nicht investieren, sondern manchmal macht es einfach Sinn, China ein bisschen besser zu verstehen. Das kann auch schon reichen.
Sehr schön. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.